Und heute kommt die Fortsetzung der vergangenen Predigt. Und ich möchte erst mit einer Begebenheit starten, die schon ein bisschen her ist. Und zwar geht es um Maja, unsere Tochter. Und als die vier war, da lernte Maja Fahrradfahren. Und sie war ja so stolz. Sie strahlte, sie fuhr auf der Straße vor dem Haus entlang und rief, Papa, Papa, schau mal. Und total toll. Sie fährt, gibt Gas, fährt ans Ende der Sackgassenstraße, dreht um und fährt Kurven und fährt nochmal bis zum Schluss und dreht um und gibt Gas und ruft, Papa, schau mal. Und sie fährt immer schneller und schneller. Und irgendwann war sie anscheinend doch zu schnell, auf jeden Fall schlägt der Lenker um. Sie stürzt zu Boden und ein markerschütternder Schrei durchdringt die Straße. Sandra und ich rennen zu ihr hin, nehmen sie in den Arm und Maja zeigt uns ihren Bauch und ein dicker, fetter, roter Striemen. Der Lenker ist so einmal über den Bauch drüber geratscht und es muss total wehgetan haben und erst Maja schaut uns durch die Tränen an und sagt nur, Papa, du musst beten, dass Jesus das jetzt wegmacht. Und in dem Moment bin ich über mich selbst total erschrocken. Denn das Erste, was mir in den Sinn kam, war, wie kann ich denn jetzt beten, damit Maja nicht enttäuscht ist von Gott? Denn was ist, wenn Gott jetzt nicht sofort heilt? Dann könnte ja Maja enttäuscht sein. Und das will ich doch nicht. Also, wie kann ich praktisch die Erwartungen von Maja im Gebet so weit zurückschrauben, dass selbst wenn Gott nicht eingreift, sie nicht enttäuscht ist? Und genauso war dann auch mein Gebet. Jesus, bitte mach, dass der Bauch von Maja bald wieder gut ist und nicht mal ganz so wehtut. Meine Tochter kommt mit einem großen Glauben an einen großen Gott zu mir. Und anstatt, dass ich jetzt mit ihrem Anliegen zu unserem gemeinsamen himmlischen Vater gehe, probiere ich die Erwartung von ihr so weit runter zu nivellieren, dass es irgendwie dann doch passt. Und das ist ganz spannend, denn was für ein Bild vermittle ich in dem Moment meiner Tochter von Gott? Und später habe ich über diese Frage nachgedacht. Und warum fällt es mir manchmal schwer, konkret zu beten? Obwohl Jesus uns ja genau dazu ermutigt. Wie bete ich? Mit welcher Erwartungshaltung bete ich? Was traue ich Gott wirklich zu? Wobei es weniger ein Zutrauen in Gottes Fähigkeiten sind, weil er ist Gott, er kann das. Ist es mehr so ein Misstrauen, ob seine Entscheidungen, die er dann trifft, wirklich gut sind? Auch wenn ich das nie so formulieren würde. Aber was passiert denn, wenn Gott nicht einschreitet? Besonders in den heftigen Fällen. Majas Bauch, der wäre auch irgendwann wieder von selbst verheilt. Aber was ist, wenn es um mehr geht? Wenn der Einsatz höher ist? Was ist, wenn ich praktisch mit oder für Menschen bete, die wirklich schlimm krank sind? Oder damals, als Freunde von uns gebeten haben, für ihr Kind zu beten. Oder wenn ich um die Ehe von Freunden bete. Oder wenn Jugendliche mich bitten, für die Ehe ihrer Eltern zu beten. Und ich sehe die Angst in ihren Augen, was passiert, wenn die Ehe zerbricht. Oder wenn Schüler Panik vor der Schule haben, weil sie gemobbt werden oder nicht die Leistung bringen, die von ihnen erwartet wird. Oder. Oder wenn ich mit Nichtchristen bete. Wie bete ich da? Habe ich das Bedürfnis, Gebete möglichst vage zu verpacken, weil ich meine, Gott in Schutz nehmen zu wollen, damit die anderen nicht später enttäuscht sind von ihnen oder in ihrer Haltung Gott gegenüber bestätigt, so, Gott, den gibt's doch gar nicht, du bist ein frommer Spinner. Wie geht's dir? Wie betest du mit deinen Arbeitskollegen? Oder betest du überhaupt nicht, weil du Angst hast, dass dann doch nicht klappen könnte? Wie betest du mit deinen Kindern? Welches Gottesbild leben wir da mit unseren Kindern vor? Was steckt hinter der Floskel, ich bete für dich? Wirklich ein Gebet oder mehr ein, ja, ich werde an dich denken? Mit welcher Erwartungshaltung beten wir in Gebetsgemeinschaften? So manchmal sind ja Gebetsgemeinschaften gerade vorbei und es ist dann ganz spannend, dann hat man gerade für ein Anliegen konkret gebetet. Und es werden dann prompt ganz viele Ratschläge verteilt. Klar können das auch mal Eindrücke von Gott sein, aber meistens sind es gefühlt eher so, ja, ich hatte jetzt meine Zeit zum Nachdenken. Wie beten wir in Gebetsgemeinschaften? Erwarten wir, dass Gott konkret eingreift, oder ist es mehr ein gemeinsamer Austausch und sich gegenseitig trösten? Etwas, das ja auch wichtig ist, aber für das man ja eigentlich kein Gebet braucht. Ich möchte euch in eine Situation mit hineinnehmen, in der es auch eine Gebetsgemeinschaft gab. Wir befinden uns da in den Anfängen der christlichen Kirche, mitten in Jerusalem. Genauer gesagt, hinter verschlossener Tür, abgeriegelt. Was war geschehen? Ich lese aus der Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 5. Trink davor. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Jesus, den ließ er enthaupten. Als König Herodes merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen. Gerade in den Tagen des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden 4 Gruppen zu je 4 Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihm nach dem Fest vor allem Volk den Prozess machen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. Und diese Situation, die muss für die Gemeinde in Jerusalem voller Schock gewesen sein. Jakobus enthauptet. Und er war nicht der Erste. Ein paar Wochen vorher wurde Stephanus gefangen genommen, gesteinigt und umgebracht. Und dass Christen immer mal wieder ins Gefängnis müssen, das kannten sie von früher. Aber früher haben sie erlebt, dass sie dann gemeinsam gebetet haben und alles wieder gut wurde. Zum Beispiel als Petrus ins Gefängnis musste. Gefangen genommen damals von den Soldaten des jüdischen Hohen Rates. Da haben sie sich als Gemeinde getroffen. Sie haben gebetet und Petrus ist damals auf spektakuläre Art freigekommen. Und ich kann mir vorstellen, mit was für einem großen Glauben die Gemeinde gebetet hat, als diese neue Verfolgungswelle losging. Gott, schreite ein, handle im Einklang deiner Macht. Gott, das wirst du doch nicht zulassen. Aber sie erleben das Gegenteil. Jakobus, der kommt nicht frei. Stephanus kommt nicht frei, im Gegenteil. Gott greift scheinbar nicht ein und Jakobus wird umgebracht und Stephanus auch. Und anstatt der erwarteten spektakulären Rettung, auf die sie gehofft haben, geschieht das Gegenteil. Gott greift nicht ein und die Not wird größer. Und jetzt ist Petrus schon wieder im Gefängnis. Der große Leiter der frühen Gemeinde im Gefängnis, der Fels, von dem Jesus sagte, auf ihm will er seine Gemeinde bauen. Und er ist nicht nur im Gefängnis, sondern strengstens bewacht, 16 Soldaten speziell für ihn abgestellt. Und nach den Feiertagen soll ihm der Prozess gemacht werden und er öffentlich hingerichtet werden. Und die Gemeinde, die betet wieder zu Gott. So wie damals, als Gott ihn schon mal aus dem Gefängnis befreit hatte. Aber dieses Mal, da betet die Gemeinde anders, wie wir später in ihrer Reaktion sehen werden. Sie haben erlebt, sie haben auch für Stephanus gebetet und er ist gestorben. Sie haben auch für einen Jakobus gebetet und nichts ist geschehen. Jakobus ist gestorben. Jetzt sitzt die Gemeinde im Haus, hinter verriegelten Türen, voller Angst um Petrus, ihren Leiter und um sich selbst. Sie beten, aber wie gesagt, an ihrer späteren Reaktion merkt man eigentlich wirklich damit gerechnet, dass Gott wieder auf so spektakuläre Art eingreift, wie er es schon mal getan hat. Damit scheinen sie nicht wirklich zu rechnen. Wir lesen weiter, die Verse 6 bis 17. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen den Wachsoldaten, mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die 2 anderen als Wachposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war erfüllt vom Licht. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Da fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel sagte, leg den Gürtel an und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es und der Engel sagte, wirf deinen Mantel um und komm mit. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste gar nicht, dass das Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie kamen ungehindert am ersten Wachposten vorbei. Ebenso am zweiten. Und standen dann schließlich vor dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hinaus und gingen die Straße entlang. Doch als Petrus in die nächste einbog, war der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er, ist es also wirklich wahr? Der Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hat. Als ihm das klar geworden war, ging er zu dem Haus, das Maria gehörte, der Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus. Dort waren viele Christen versammelt und beteten immer noch für seine Freilassung. Petrus klopft an das Hoftor und die Dienerin Rode kam, um zu hören, wer draußen sei. Als sie Petrus an der Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor zu öffnen, rannte ins Haus und meldete, Petrus stehe draußen. Du bist doch nicht ganz bei Verstand, sagten die im Haus. Also die gerade noch gebetet haben für die Freilassung. Und als Rode darauf bestand, meinten sie nur, das ist so eine Art Schutzengel nur. Petrus aber, der klopfte und klopfte und klopfte. Bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, da gerieten sie außer sich vor Freude. Er bat mit einer Handbewegung um Ruhe und erklärte ihnen, wie Gott ihn aus dem Gefängnis befreit hatte. Berichtet das Jakobus und allen anderen Brüdern und Schwestern, sagte er, und dann verließ er Jerusalem. Wow, da ist also diese konkrete Notlage, die Gemeinde betet und Gott handelt auf ganz große Art und Weise. Petrus kommt frei und dann steht Petrus mitten in der Nacht vor verschlossener Tür, weil die Gemeinde nicht glauben kann, dass das, was sie eben noch gebetet hat, jetzt wirklich eintritt. Im Gegenteil, als die Dienerin es ihnen meldet, meinen sie nur, du bist verrückt. Und als sie dann beharrlich bleibt, versuchen sie es irgendwie zu vergeistlichen. Das ist gar nicht Petrus, das ist nur so ein Schutzengel und so. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, schlage ich mir den Kopf und denke mir, da ist eine Gemeinde, die beten tagelang und nächtelang für die Freilassung. Aber wirklich daran glauben, dass Gott wieder so handelt, wie er es schon mal getan hat, das scheint schwer zu fallen, denn sonst würden sie Petrus nicht vor der Tür stehen lassen. Und vielleicht hängt es mit dieser Erfahrung zusammen, dass Jakobus gestorben ist, als sie für ihn gebetet haben. Und vielleicht hängt es mit der Erfahrung zusammen, dass es einen Stephanus gab, der gestorben ist. Und ich schüttel so den Kopf über die damalige Gemeinde, die Petrus vor der Tür stehen lässt, und gleichzeitig erkenne ich mich selbst so gut darin wieder. Wie gesagt, es ist nicht die Frage, kann Gott das, sondern eher, tut er es auch? Oder trifft Gott Entscheidungen, die in meinen Augen nicht gut sind und für die ich ihnen später meine, rechtfertigen zu müssen? Was vermittle ich meinen Kindern, meinen Glaubensgeschwistern, meinen Nachbarn, wenn ich mit ihnen bete? Einen großen, mächtigen, für uns streitenden Gott? Oder bete ich eher sehr dezent oder sogar gar nicht, nur um keine Enttäuschung aufkommen zu lassen? Und vermittle damit einen eher kleinen Gott. Und das hat Auswirkungen. Wer als Kind erlebt, dass seine Eltern zwar zur Gemeinde gehen und sagen, sie glauben an Gott, aber das Kind gleichzeitig im Alltag erlebt, dass gerade in Notlagen Gott eher eine untergeordnete Rolle spielt, wenn überhaupt, dann hat das Auswirkungen auf das Gottesbild des Kindes. Glaube ist was für sonntags. Glaube ist eine nette Gemeinschaft. Gemeinde ist ein Ort, an dem ich mitarbeiten kann oder muss. Aber dass da wirklich was dran ist. Dass wirklich heute noch diesen Gott gibt, der lebt und eingreift. Ganz konkret, im Leben. Eher schwierig. Denn sonst würden ja Mama und Papa ihn als erstes fragen. Und das fängt in ganz kleinen Bereichen des Alltags an. Und Kinder, die beobachten uns ja so genau. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich es erlebte, dass manchmal dass Kinder aus einem gläubigen Elternhaus ein ganz großes Wissen haben, aber es manchmal Kindern aus gemeindefremden, aus gemeindefremden Kindern, dass manchmal gemeindefremden Jugendlichen leichter fällt, ein eigenes Gebetsleben und eine eigene persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Denn sie kennen diesen Widerspruch nicht. Wobei alles ist und bleibt Gnade. Du kannst nicht für dein Kind glauben und jedes Kind muss für sich seinen eigenen Weg zu Gott finden. Oder besser, Gott muss den Weg zum Kind finden. Und für Mama und Papa bleibt oft nur zu beten, Herr, füll du all den Mangel aus, den wir in der Erziehung haben. Und mach du bitte, Jesus, aus unseren Kindern Menschen nach deinem Herzen. Wie sieht es mit unseren nichtchristlichen Freunden aus und Arbeitskollegen? Was für ein Bild von Gott vermitteln wir ihnen? Geben wir ihnen die Chance zu erleben, dass Gott in ihrem Leben eingreift? Oder ist die Angst vor Gottes Entscheidungen zu groß? Was, wenn Gott jetzt doch nicht handelt? Fühlen sie sich dann in ihrem Bild von Gott bestätigt? Oder stehe ich dann als Spinner da? Die Gemeinde damals, die hatte Jakobus und Stephanus vor Augen. Gott, der schreitet nicht ein. Bei mir sind es andere Situationen, in denen Gott scheinbar nicht eingegriffen hat. Ich habe vorher Freunde erwähnt, für deren Kind wir gebetet haben. Und wir haben damals echt viel gebetet. Aber das Kind ist gestorben. Und dann kommen diese Fragen auf. Hätten wir nicht anders beten sollen? Keine so große Erwartungshaltung haben sollen? Wäre der Schmerz dann jetzt leichter, die Enttäuschung geringer? Und Wochen später stehe ich mit dem Vater, einem meiner besten Freunde, gemeinsam in einem Lobpreisgottesdienst. Und die Band spielt das Lied Blessed Be Your Name. Und in der dritten Strophe, da heißt es, gepriesen sei der Name Gott auf einer Straße, gekennzeichnet von Leid und trotzdem Schmerz, gepriesen sei der Name. Und dieser Freund steht neben mir und fängt so ganz zögerlich an, das Lied mitzusingen. Und erlebt dann eine Begegnung mit Gott, dem Gott, der größer ist als seine Enttäuschung, größer ist als sein Schmerz. Nicht, weil dieser Freund so einen großen, festen Glauben hat, sein Glaube ist enorm durchgeschüttet worden, sondern einfach, weil Gott real da ist und er von diesem Gott, seinem himmlischen Vater, geliebt ist. Und den Schluss von dem Lied, den singt er, schreit schon fast raus, die Arme emporgehoben, seinem Gott zu, seinem himmlischen Vater, der da ist. Ich bin von einem Jugendlichen angesprochen worden, die Geschichte habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, ob wir für seine Eltern beten mögen. Wir beten und die Eltern lassen sich trotzdem scheiden. Und der Jugendliche kommt mit seinem Schmerz zu uns und fragt, ob wir nochmal für ihn beten können. Und dann begegnet in dieser Gebetszeit dieser Jugendliche Jesus und spürt ganz real, wie Gott da ist, ihn in den Arm nimmt, ihn umarmt und lange drückt. Und Heilung fängt an zu geschehen. Wir müssen Gott nicht verteidigen oder ihn in Schutz nehmen. Wir müssen vor Gottes Entscheidung keine Angst haben. Angst, dass seine Entscheidungen Menschen weiter von ihm wegbringen. All das hat Gott doch im Blick, wenn er seine Entscheidung trifft. Das ist nicht unser Job. Das Einzige, wo wir aufpassen müssen, wirklich aufpassen müssen, ist, keine falschen Aussagen über Gott zu treffen, ihm die Entscheidungen abnehmen zu wollen. Sachen versprechen, die geschehen werden, wenn wir beten und so. Denn Gott ist Gott und wir dürfen ihn bitten, aber er trifft die Entscheidung. Lass uns das in Gebeten immer wieder betonen. Aber nicht zu beten, das ist die falsche Antwort. Ein Jakobus ist gestorben. Warum? Das weiß Gott. Ein Petrus, der ist freigekommen. Warum? Auch das weiß Gott. Aber Gott ist da in beiden Fällen. Nur so zu beten braucht Vertrauen. Vertrauen darin, dass Gott alles im Blick hat. Die konkrete Situation, aber auch, wie es mit den Leuten weitergeht. Was passiert, wenn er so oder so entscheidet? Gott weiß es und Gott entscheidet gut. Und um dieses Vertrauen dürfen wir beten. Und manchmal schenkt Gott dann diese ganz besonderen Momente. Wie zum Beispiel mal auf einer Jugendfreizeit. Ich bin auf der Freizeit von einer Jugendlichen angesprochen worden, ob wir mit ihr beten können. Es ging um zwei Sachen. Einmal ein verstauchtes Gelenk, dick, grün und blau. Und dann eine zweite, tiefergehende Sache, größere Sache. Und die Jugendlicher hatte noch nicht so lange was mit Gott und Jesus zu tun und prompt ploppte bei mir so die Versuchung auf, die Gebete irgendwie schwammig zu formulieren. Denn was, wenn Gott nicht eingreift? Und dann dachte ich, nein, bete konkret, überlass doch Gott die Entscheidung. Also habe ich erstmal für das verstauchte Gelenk gebetet. Und nach diesem Gebet gucken mich zwei völlig ungläubige, weit aufgerissene Augen an. Das Mädchen drückt auf ihrem Gelenk rum und sagt, da tut ja ganz mal weh. Ich dachte, wir beten und das heilt jetzt irgendwie schneller, aber wie geht denn das? Ich schaue sie an und meine nur, du, Gott kann das. Und darum beten wir. Und nun lass uns für diese zweite Sache beten. Und dieses zweite Gebet, das war gefüllt mit einem Vertrauen an einen Gott, der real eingreift bei ihr, aber auch bei mir. Und diese Momente, denen wir sehen, Gott greift ein, ganz real. Diese Momente sind so wichtig für uns, denn sie helfen uns, einen realistischen Blick zu bekommen. Einen Blick, dass wir einen Gott haben, der stark und mächtig ist. Den realistischen Blick, den eine Maja mit ihren 4 Jahren gehabt hat. Papa bete, dass Jesus das wegmacht und die dann erlebt, entweder heilt Gott oder nicht. Aber Gott, ihr himmlischer Vater, ist in beiden Fällen da und hat die Kontrolle. Und ja, Gott ist groß genug, auch einem kleinen 4-jährigen Mädchen zu begegnen. Und Maja durfte das damals kurz darauf auf eine Art erleben, die bei Sandra und mir Gänsehaut hat erzeugen lassen. Aber das ist ein Schatz, der Maja gehört. In unserer Jugendgottesdienst oben in Ellerau haben wir einen Zeugnisteil gehabt. Eine Zeit, in der wir uns gegenseitig erzählen, was Gott tut, wo er eingreift. Aber auch, wo wir erleben, dass Gott im Leid da ist. Und dieser Austausch ist so wichtig. Es ist so wichtig zu hören, dass Gott real da ist und wie er heute noch eingreift. Denn es macht Mut. Mut, mit Menschen zu beten, ohne Angst davor, dass Gott falsche Entscheidungen treffen könnte. Denn Gott entscheidet gut. Und wir dürfen für Menschen beten. Und je mehr wir das tun, desto mehr wird es zu etwas ganz Alltäglichem werden. Etwas, was dann einfach zu uns dazugehört. Nicht aufgesetzt ist, sondern ganz natürlich. Und dann würde es sich auch nicht irgendwie komisch anfühlen, wenn wir anderen Menschen Gebet anbieten. Sei es hier in der Gemeinde oder samstags morgens auf dem Sportplatz, wenn man in der Halbzeitpause mit den anderen Eltern ins Gespräch kommt. Es gibt in christlichen Kreisen so einen Mythos. Dieser Mythos, dass Nichtchristen komisch reagieren, wenn man ihnen Gebet anbietet. Ja, das kann mal vorkommen. Aber in den meisten Fällen, die Sandra und ich leben dürfen, sind die Menschen dankbar. Sie mögen vielleicht nicht daran glauben, dass das hilft, wenn man jetzt mit ihnen betet. Aber dass da jemand ist, der für einen betet, das fühlt sich dann halt doch ganz gut an. Und vielleicht schreitet ja Gott dann ganz konkret ein. Und sie dürfen erkennen, ja, da gibt es wirklich diesen Jesus, der mich und meine Situation sieht und der hilft. In der Gemeinde und in unseren Familien haben wir die Möglichkeit, das einzuüben. In den ganz alltäglichen Gesprächen ist es zur Gewohnheit werden zu lassen. Komm, lass uns noch beten. Reden mit dem Papa im Himmel, dem, der kein ungerechter Richter ist, sondern dem wir so wichtig sind, weil er uns liebt und weil er die liebt, die ihn noch nicht kennen. Amen.